Ein Hochmoor ist ein fremdartiger Ort voller merkwürdiger Geräusche. Nebelschwaden hängen morgens über dem flachen, baumlosen Gelände mit den vielen kleinen Wasserflächen und den daraus hervorragenden Pflanzeninseln.
Es ist der Zauber des doch naheliegenden, aber doch so entfernten.
Die sind wunderschön, die sind so Alleskönner und wir brauchen die Moore. Es sind sehr faszinierende Landschaften mit großartigen Pflanzen, Tieren.
Richtig ins Moor werde ich sie nicht mitnehmen können, weil wir dann natürlich abseits der Wege gehen, die ja nicht empfohlen sind. Nicht, dass man natürlich jetzt dort untergeht oder einsickt. Das sind die Geschichten aus den Märchen, das wird nicht passieren. Aber natürlich würde man die paar intakten Moore noch bei uns in Ruhe lassen wollen. Ansonsten hat man natürlich, wenn man zur richtigen Jahreszeit und zur richtigen Tageszeit hingeht, natürlich die Möglichkeit, die tollen Bewohner, die vor allem dort vorkommen, zu beobachten. Sei es an Schmetterlingen, Hochmoorbläulingen, Hochmoorgelblingen.
Oder an Libellen, Hochmoor, Mosaikjungfer und kleine Moosjungfer. Nicht zu vergessen, der Moorfrosch. Die Männchen sind im Frühjahr zur Paarungszeit leuchtend blau. Die Kreuzotter holt sich den einen oder anderen von ihnen.
Aber auch was die Vogelwelt betrifft, gibt es noch ein paar Moore in Deutschland, wo wir natürlich auch noch ganz besondere Arten haben von Sumpfohreulen.
Und Schnepfenvögel, deren Rufe und Fluggeräusche über die ebene Fläche schallen. Großer Brachvogel, Rotschinkel und Bekassine. Am Rande der Moorfläche, wo der Boden etwas trockener ist und kleine Birken Fuß gefasst haben, balzen die Birkhähne. Und schließlich blüht da diese kleine, bizarre Pflanze, man muss sich schon bücken, um sie zu erspähen, der Sonnentau. Mit seinen klebrigen Tentakeln erbeutet er Insekten und verdaut sie. Der Untergrund enthält derart wenige Nährstoffe, dass die Pflanze ohne Insektenkost verhungern würde. Hochmoore heißen so, weil über Jahrtausende hinweg eine mehrere Meter hohe Schicht aus abgestorbenen Pflanzen herangewachsen ist. Und diese Schicht, der Torf, hat keinen Kontakt mehr zum Grundwasser und wird nur noch vom Regenwasser durchnässt. Daher der extreme Nährstoffmangel. Hochmoore gibt es vor allem in Niedersachsen und im Süden von Bayern. Niedermoore herrschen dagegen unter anderem im Nordosten von Deutschland vor. Hier ist die Torfschicht noch von Grundwasser oder von Bachläufen durchströmt. Für beide Typen von Mooren gilt, sie speichern gewaltige Mengen an Wasser und an Kohlenstoff. Auch das ist ein Moor, obwohl es aussieht wie ein Getreideacker. Und ja, es ist ein Acker und zugleich auch ein Moor, ein entwässertes, trockengelegtes Moor. Fast alle Moore in Deutschland sind zerstört worden, entwässert, trockengelegt. Dann wurde der Torf abgebaut, wurde getrocknet und als Brennstoff genutzt oder er wird immer noch bis heute zu Blumenerde verarbeitet. Die meisten trockengelegten Moore sind, ob mit oder ohne vorherigen Torfabbau, in Äcker und Viehweiden umgewandelt worden. Das eine Problem dabei ist, trockengelegte Moore setzen Unmengen des Treibhausgases Kohlendioxid frei. Das andere Problem, mit den Mooren sind die auf sie spezialisierten Tiere und Pflanzen verschwunden, viele von ihnen sind vom Aussterben bedroht. Nur 6% der Moorfläche in Deutschland steht heute nach europäischem Recht unter Naturschutz. Lässt sich die Moorzerstörung nach Jahrzehnten der landwirtschaftlichen Nutzung eigentlich wieder rückgängig machen? Felix Krützmacher, Moorexperte beim Naturschutzbund Deutschland.
Jedes Moor ist anders. Wenn es 30 Jahre genutzt wurde, dann ist es gar nicht so eine lange Zeitraum. Da wären die Chancen für eine raschere Wiederherstellung besser als bei denen, die jetzt in den Kampagnen der 1950er, 1960er Jahre trockengelegt und genutzt wurden. Da ist die Bodenbeschaffenheit, die Veränderung des trockengelegten Torfes so weit vorangeschritten, dass es in der Tat sehr, sehr lange dauern kann, bis sich wieder diese natürlichen Lebensgemeinschaften einstellen.
In einigen ausgewählten Mooren hilft der Naturschutzbund der Natur gezielt auf die Sprünge, aber das ist extrem teuer und aufwendig.
Durch die Vornutzung haben wir natürlich auch noch Nährstoffe im Boden und wir haben auch noch ein ganz anderes Samenpotenzial vorhanden. So, und deswegen haben wir jetzt zum Beispiel Projektgebiete, dass wir Oberboden abtragen bei besonders intensiv genutzten Flächen. Und dort schieben wir in einer Spanne von 25 bis 40, so manchmal 50 Zentimeter ab um diese Nährstoffe runterzuholen, diesen sauberen Torf wieder zu haben und beimpfen dort mit eigens vermehrten Torfmoosen die Flächen, um diese Prozesse, die sonst Jahrzehnte dauern würden, zu beschleunigen.
Wo unter dem Acker oder der Viehweide noch eine dicke, trockengelegte Torfschicht liegt, da gibt es außer Klimaschutz und Artenschutz noch einen dritten Grund, warum diese Flächen wieder unter Wasser gesetzt werden müssen, erklärt Naturschützer Grützmacher. Sie sinken sonst jedes Jahr um einen oder gar mehrere Zentimeter ab. Sie liegen in Küstennähe heute schon deutlich unter dem Meeresspiegel und den Flusspegeln.
Diese entwässerungsbasierte Landnutzung, die jetzt in vielen Teilen ja immer noch stattfindet, sorgt ja dafür, dass die Flächen noch weiter nach unten gehen. Wir immer mehr pumpen müssen, immer weiter pumpen müssen. Und auf der anderen Seite vom Deich haben wir einen steigenden Meeresspiegel.
Thema Klimawandel. Nasse Moore sind die wichtigste Kohlenstoffsenke überhaupt auf der Erdoberfläche. Werden sie aber trockengelegt, dann gelangt Luft an den Torf. Bakterien und viele andere Kleinstlebewesen, die auf Luftsauerstoff angewiesen sind, die zersetzen dann den Torf und setzen dadurch sehr viel vom Treibhausgas CO2 frei. Der Geoökologe Georg Guggenberger von der Uni Hannover.
Die Moore sind auf alle Fälle eine große Treibhausgasquelle, eben gerade durch die Trockenlegung, die wir seit Jahrhunderten betreiben. Und wenn wir etwas gegen diesen Teil des Klimawandels tun wollen, müssen wir die Moore auf alle Fälle wieder vernässen.
Guggenberger gehört der Kommission Bodenschutz beim Umweltbundesamt an. Und diese Kommission schreibt in einem Bericht, nasse Moore könnten bezüglich aller Treibhausgase bestenfalls als klimaneutral angesehen werden. Wie nun das? Noch einmal der Bodenexperte Guggenberger.
Moore nehmen Kohlenstoff auf, nachdem das CO2 durch die Pflanzen, durch die Moose beispielsweise gebunden wird und dann als tote organische Substanz, als Torf am Ende akkumuliert. Das ist eine gute Kohlenstoffsenke, aber gleichzeitig, wenn wir Moore vernässen, dann haben wir im Moorkörper keinen Sauerstoff. Und wenn dann kein Sauerstoff vorhanden ist, dann wird eben die organische Substanz durch Mikroorganismen nicht zu CO2 abgebaut, sondern zu Methan. Und das große Problem ist dann das Methan. Das entweicht dann den Moorkörper und geht in die Atmosphäre. Und das ist halt über so einen Zeitraum von 100 Jahren, hat das einen Treibhausgasfaktor 27 zu CO2. Das heißt, Moore sind eine CO2-Senke, eine Kohlenstoffsenke, emittieren aber, wenn sie wieder vernässt sind und letztendlich unter Wasser stehen, Methan. Und das große Kunststück ist dann, ein Wassermanagement zu betreiben, dass eben wenig Methan da herauskommt.
Wassermanagement ist das Stichwort, wenn bei der Wiedervernässung der Moore unter dem Strich wirklich etwas für den Klimaschutz herauskommen soll. Das ist auch dem Naturschützer Grützmacher klar.
Das ist die Frage der Summenberechnung. Natürlich haben wir Methan. Und insbesondere, wenn wir Grünländer überstauen. Heute wissen wir, wie man das Wassermanagement bei der Wiedervernässung so gestalten kann, dass die Methanemissionen möglichst gering sind. Wenn Sie ein 2 Meter oder ein 1 Meter mächtiges Moor haben und das nicht wieder vernässen aufgrund der Methanemissionen, würde das bedeuten, dass dieses Kohlenstofflager für die nächsten Jahrhunderte, dass dieser Kohlenstoff in Form von CO2 fortwährend in die Atmosphäre gelangt.
Entscheidend für die Klimabilanz ist, auf welche Weise ein Moor wieder vernässt wird, bestätigt Bas Spaniers. Er ist Wissenschaftler am Greifswalder Moorzentrum.
Je tiefer die Grundwasserstände, desto mehr CO2-Ausstoß, desto mehr diese Moore emittieren. Wenn man die Wasserstände anhebt, das ist genau ein bisschen das Feintuning, flurnahe Wasserstände bis 10 cm unter Flur, dann hat man eigentlich ganz wenig CO2-Emissionen. Wenn man die Wasserstände noch mehr anhebt und man hat einen Überstau, dann kommt Methan frei. Wenn wir die Wasserstände flurnah bis 10 cm unter Flur haben, dann haben wir eigentlich die wenigsten Treibhausgasemissionen und dann kriegen wir alle Ökosystemdienstleistungen noch als Bonus dazu.
Trotz des Methanausstoßes nasser Moore ist in der Wissenschaft unumstritten, dass die Moore wieder vernässt werden müssen, wenn Deutschland klimaneutral werden soll. In den Mooren ist ebenso viel Kohlenstoff gespeichert wie im Wald, obwohl die Moore nur 10% der deutschen Landfläche bedecken, die Wälder dagegen 30%. Das CO2 aus trockengelegten Mooren macht 7% des gesamten Treibhausgasausstoßes in Deutschland aus. Und noch zwei Zahlen, die Landwirtschaft betreffend. Moorböden machen nur 10% der Agrarfläche aus, verursachen aber 40% der Treibhausgase aus der Landwirtschaft. Der Agrarökologe Friedhelm Taube von der Uni Kiel.
Wenn wir den CO2-Preis, den die Industrie zahlt, heute schon für die landwirtschaftliche Bodennutzung in entwässerten Mooren ansetzen würden, dann müssten Landwirte 3.000 bis 4.000 Euro bezahlen.
Das wäre wesentlich mehr, als die Bauern auf diesen Flächen überhaupt erwirtschaften können. Trotzdem, Moore wieder vernässen, um die Klimaschutzziele zu erreichen, das ist zeitaufwendig und teuer. Wäre das Geld nicht besser investiert, um Verkehr und Gebäude emissionsärmer zu machen? Nein, sagt Naturschützer Grützmacher.
Wenn man das im Vergleich zu Energiewende im Gebäudesektor oder anderen setzt, die aber genauso sein müssen, ist es im Bereich Landnutzung gar nicht so teuer.
Nein, nicht besonders teuer, sagt auch Moorforscher Spaniers.
Wenn so ein kleines Teil so viel Treibhausgasemissionen ausstößt, dann ist es logisch, dass wir dort anfangen. Und wenn wir dann auch noch diese Ökosystemdienstleistungen dazu bekommen, dann ist das meiner Meinung nach eine einfache Entscheidung.
Damit Deutschland bis 2045 klimaneutral wird, in welchem Tempo müsste die Moorvernässung dafür vorangetrieben werden?
Wenn man das ganz einfach hochrechnet, dann kommt man ungefähr auf 50.000 Hektar pro Jahr, die wir in der Nassebewirtschaftung bringen müssen. Zurzeit sind wir ungefähr bei 2.000.
Nun kann man die Rechnung bekanntlich nicht ohne den Wirt machen. In diesem Falle nicht ohne den Landwirt. Einer von denen, die von Moorböden leben, ist Ottmar Ilchmann. Auf dem Klostermoor im ostfriesischen Landkreis Leer bewirtschaftet er 65 Hektar. Auf der Hälfte davon weiden seine Rinder, auf der anderen Hälfte baut er Getreide und Mais an. Wiedervernässung, das ist für ihn eine Existenzfrage.
Das ist wie mit halb schwanger. Ein bisschen Wiedervernässung bringt wenig gegen den CO2-Ausstoß. Man muss dann schon sehr stark wiedervernässen, sprich, das Grundwasser muss eigentlich unter der Oberkante der Grasnarbe stehen. Und dann sind die Flächen weder für Beweidung geeignet, noch erst recht für eine andere Bewirtschaftung, Befahrbarkeit mit Traktoren zum Mähen oder Heu machen oder so.
Also keine Milchkühe mehr, kein Ackerbau, komplette Aufgabe all dessen, was er heute macht. Dass die Bauern da nicht Hurra schreien, das ist dem Moorforscher Spaniers klar.
Ich glaube, wenn wir die Landwirte ins Boot holen wollen, es muss wirtschaftlich stimmen. Das ist eins. Zwei, die brauchen Planungssicherheit. Und drittens, wenn es dann noch unbürokratisch ist, dann haben wir die Leute ins Boot.
Na schön, die Moorbauern ins Boot holen, wie klappt das denn praktisch?
Wir hatten ganz schlechte Karte, aber die Karte werde immer besser. Erstens, es gibt ganz attraktive Förderprogramme, zum Beispiel in Brandenburg und in Mecklenburg-Vorpommern das Förderprogramm Moorschonende Stauhaltung, dann kriegen die Landwirte 200, 300 Euro, 400 Euro pro Hektar und Jahr, um die Fläche wieder zu vernässen. Dann gibt es zusätzlich dazu auch noch ein Förderprogramm für investive Maßnahmen, um angepasste Technik anzuschaffen.
Angepasste Technik, das heißt neue Maschinen. Die heute gängigen bis zu 10 Tonnen schweren Schlepper sind auf sumpfigem Untergrund nicht zu gebrauchen. Für die Moorbewirtschaftung werden sehr leichte Maschinen mit sehr breiten Reifen benötigt. Aber was sind überhaupt die Alternativen zu Ackerbau und Rinderhaltung auf Moorböden? Waldwirtschaft geht nicht. Unsere heimischen Baumarten sterben allesamt ab, wenn sie das ganze Jahr über im Wasser stehen.
Nutzungsalternativen, da ist nicht viel auf dem Markt. Photovoltaik, das ist momentan, was die Deckungsbeiträge betrifft, das Attraktivste.
Sagt Naturschützer Grützmacher. Ja, das findet Bauer Ilchmann auch.
Das bringt natürlich richtig Erträge. Ich bin aber ein bisschen skeptisch auch da, was die praktische Durchführbarkeit angeht. Denn diese Solaranlagen müssen natürlich auch gewartet werden. Die muss man ja irgendwie auch erreichen, wahrscheinlich auch mal mit Fahrzeugen. Und das beißt sich eben wiederum mit dieser Wiedervernässung.
Gerne werden in der Bioszene Wasserbüffel als Lösung für die Moorbauern angepriesen. Von ihnen stammt das italienische Original des Mozzarella-Käses. Wasserbüffel sind eine ganz andere Tierart als unsere sonstigen Nutzrinder. Sie kommen gut mit nassem, matschigem Untergrund zurecht und sie brauchen Wasserstellen, in die sie komplett eintauchen können, um sich abzukühlen. Der Moorforscher?
Wasserbüffel, ob das so wirtschaftlich interessant ist, das ist echt ein Nischebereich natürlich.
Der Bauer?
Das funktioniert schon mal nicht. So ein Wasserbüffel ist ja noch schwerer als eine Kuh. Und der liegt zwar sicherlich sehr gerne in so seichten Flussrandbereichen auch mal im Wasser, aber der braucht ja auch, um zum Beispiel nachts zu schlafen, eine trockene, feste Fläche. Auch für jede noch so extensive Beweidung wird es sehr schwierig.
Der Naturschützer?
Bei den Wasserbüffeln, da haben wir zumindest tradierte und funktionierende Verwertungsketten. Aber das ist richtig, Wasserbüffel werden nicht auf jede Fläche passen.
Außer Photovoltaikanlagen und Wasserbüffeln ist aber noch eine andere wirtschaftliche Alternative für die Moorbauern denkbar, nämlich die Nutzung von Moorpflanzen.
Das sind Pflanzen mit sehr interessanten Eigenschaften. Substrate kann man daraus herstellen und auch Energie ist auch eine Möglichkeit. Biogas oder Verbrennung. Aber die stoffliche Verwertung, Bau- und Dämmstoffe, Papier und Verpackung, das ist eigentlich das Interessanteste. Und dann kann man zum Beispiel Holz ersetzen in bestimmte Prozesse.
Wenn man dort bestimmte Gräser hat, die dann sehr spät geerntet werden, sind für die Tierfütterung nicht mehr geeignet, aber zum Beispiel als Grundlage für Dämmstoffe oder für Verpackungsmaterial. Und das Dritte, das ist dann Reit oder Rohrkolben auch zum Dachdecken oder eben auch geeignet als Dämmmaterial. Das funktioniert alles, aber soviel ich weiß, bisher auch alles nur in hochbeförderten Pilotprojekten. Ich wüsste nicht, dass irgendwas schon so richtig in der industriellen oder gewerblichen Umsetzung ist. Und dann wird es ja erst interessant, dass man dann schauen kann, kann ich hier mit diesem Altgras oder mit dem Torfmoos wirklich solche Gewinne erzielen, dass das eine Alternative zur herkömmlichen Landbewirtschaftung ist. Die Königsdisziplin ist natürlich, direkt Torfmoos dort anzubauen und zum Wachsen zu bringen. Das kann man dann beernten und dieses Torfmoos kann ja direkt den Torf als Substratlieferant für Gartenbau und so weiter ersetzen.
Torfmoose funktionieren ganz gut als Substrat. Die haben richtig gute Eigenschaften, Wasserspeichervermögen und damit kann man sehr schön Substrate herstellen.
Eine Alternative zu der torfhaltigen Blumenerde. Für diese Substrate aus frisch geerntetem Torfmoos gäbe es auch schon eine funktionierende Verwertungskette, sagt Bauer Ilchmann. Und dahinter stecke die besonders hoch subventionierte Torfindustrie, die Alternativen suche zu der von immer mehr Verbraucherinnen verschmähten Torferde.
Also die Projekte, die mir bekannt sind, die finden eigentlich alle statt durch die Torfindustrie. Denn die Torfindustrie hat schon mal die Gerätschaften, um solche Flächen zu bearbeiten, also Raupenfahrzeuge, ähnliches. Die hat auch die Rohstoffe, zum Beispiel Torfmoose, die auch Torfmoos verkaufen oder anbieten. Und die haben anscheinend auch einen guten Zugriff zu den Fördertöpfen, während der normale Landwirt da eher Schwierigkeiten hat oder vielleicht vor allem Schwierigkeiten auch sieht.
Was die kommerzielle Verwertung anderer Moorpflanzen angeht, der sogenannten Paludikulturen, da sieht Bauer Ilchmann aber noch keine praxisnahen Möglichkeiten.
Da müssen ja Wertschöpfungsketten aufgebaut werden. Das muss geerntet werden, gesammelt werden, vielleicht noch irgendwie behandelt, getrocknet. Da muss es verarbeitet werden. Und dann muss man ja die Produkte auch irgendwie an den Mann bringen.
Und das sieht Naturschützer Grützmacher auch so.
Da muss man fairerweise sagen, da stehen wir noch insofern am Anfang, was die Verwertungsketten betrifft. Wir sind relativ weit, was man anbauen kann. Wir wissen auch, wofür man es verwerten kann. Für Dämmmaterial bis Verbrennung, bis Kartonagen. Aber was fehlt, sind die Abnehmer, die Verwertungsketten. Und die Industrie stellt im großen Maßstab ja nur um, wenn sie weiß, sie kriegt genug Material.
Na, so ganz am Anfang stehe die Paludi-Wirtschaft aber nicht, erwidert Moorforscher Spanias und verweist auf einen Firmenzusammenschluss namens
Paludi-Allianz. Das ist die Allianz der Pioniere. Das sind 14 große Firmen im Bau- und Dämmstoffbereich und im Papier- und Verpackungsbereich. Und diese Firmen haben gesagt, okay, wir bündeln die Kräfte und wir wollen alle ein Produkt dieses Jahr produzieren aus Paludi-Biomasse, aus Moorbiomasse. Und da ist richtig viel Energie in diesem Projekt. Und das erste Produkt, was produziert wurde, ist ein Versandkarton von Otto. Das sind 100.000 von gedruckt, versandt. Und die ersten Ergebnisse waren sehr gut und die wollen auch gerne weitermachen. Ganz viel ist noch im Prototype-Status. So ehrlich müssen wir sein. Es ist ein langer Weg. Aber ich erwarte dieses Jahr echt ein paar große Durchbrüche.
Nur können diese Produkte aus Moorpflanzen preislich konkurrieren mit denen aus Holzfasern, etwa von Pappeln oder Eukalyptus?
Diese ganze Holzinfrastruktur ist da, und wenn eine Infrastruktur da ist, dann wird es immer optimiert und deswegen wird es immer günstiger, günstiger. Aber es ist absolut konkurrenzfähig. Die wirtschaftliche Analyse, daran wird jetzt gearbeitet. Aber die Voraussichten sind eigentlich ganz gut, dass man Holz mit Moorbiomasse ersetzen kann.
Einer wirtschaftlich tragfähigen Alternative für die Moorbauern sei man schon viel näher, als viele der betroffenen Bauern dächten.
Wenn man Wertschöpfungskette aufbaut, hat man drei Phasen. Man fängt an mit einem Prototype, dann versucht man mit einer größeren Anlage, ob das auch mit größerer Menge funktioniert. Und wenn das funktioniert, dann will man skalieren. Jetzt sind wir ganz bei vielen Sachen in diese zweite Phase. Wir versuchen es schon mit großer Menge. Und diese große Menge wird natürlich schon bei dem Landwirte gekauft. Und dafür wird auch eine gute Preis bezahlt. Wenn dazu dann auch noch die CO2-Zertifizierung dazukommt, weil die Landwirte am Ende bezahlt werden für diese Leistung mit dieser hohen Wasserstände, dann würde ich sagen, dann schaut die Zukunft sehr gut aus und können die Landwirte, die jetzt eigentlich wenig verdienen, eigentlich viel mehr Geld verdienen.
Für einen kompletten Umstieg von der bisherigen Landwirtschaft auf Moorböden mit Ackerbau und Milchvieh auf die Paludikultur, also Moorpflanzennutzung, eventuell ergänzt durch Wasserbüffel und Solaranlagen, dafür muss ein richtig großes Rad gedreht werden. Ein solcher Umstieg betrifft nur einige Regionen in Deutschland, vor allem ganz im Süden und ganz im Norden. Dort ist die Herausforderung aber besonders groß. Felix Grützmacher vom Naturschutzbund.
Vergleichbar halt tatsächlich wie mit dem Braunkohleausstieg. Da sind Regionen ganz massiv betroffen. Da hat aber die Gesellschaft auch gesagt, wir wollen ja andere Lösungen und hat Programme gestartet. Und man sieht, wie lange es dort gedauert hat, diese Prozesse anzustoßen.
Was wir alle in der Zwischenzeit für den Erhalt der Moore tun können und somit auch für den Klimaschutz, das liegt auf der Hand. Nur torffreie Blumenerde kaufen und gerne auch bei Topfpflanzen nachfragen, ob sie mit oder ohne Torf gezüchtet worden sind.
Du hörtest einen Beitrag von Farmer Billy. Und hier noch ein Tipp für alle, die lieber lesen als hören. Den Farmer Billy Podcast gibt es auch als gedrucktes Buch. Farmer Billy – Zukunft säen, wie eine andere Landwirtschaft unser Überleben sichert. Erschienen im Metropolis Verlag Marburg.